Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und wie immer geht es auch heute erstens um Jura, nämlich ums Recht, zweitens um den Rechtsstaat und dann ja über eine ganze bunte Themenpalette mit einer großen Prise Datenschutz auch drinne. Das machen wir heute mal wieder Seite an Seite, nicht nur virtuell zusammen, sondern in einem Raum mit Stefan Brink, der neben mir sitzt und der Chef von WIDA, dem Digitalisierungsinstitut hier in Berlin ist. Ja, und ich bin Nico Herting. Wir starten dann gleich einmal durch. Wir haben in der vorletzten Folge, sprich letzte Woche, einmal über das GEMA-Urteil gesprochen, das GEMA- und OpenAI-Urteil, wo GEMA dann erfolgreich war, OpenAI Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Songtexten, unter anderem Atemlos und Männer und andere bekannte Songs, dann erfolgreich dort wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt hat. Als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, wo wir über das GEMA-Urteil gesprochen haben, kannten wir den vollständigen Urteilstext, der ist ganz schön lang, noch nicht. Inzwischen hatte ich die Gelegenheit, ihn mir ein bisschen genauer anzuschauen. Er ist spannend, es ist ein aus meiner Sicht hervorragend begründetes Urteil. Und es ist an der entscheidenden Stelle, ist es eigentlich gar nicht so sehr ums Urheberrecht, sondern geht es vor allen Dingen um Beweisfragen. Denn die Norm, die letztlich streitentscheidend hier war, ist der 286 ZPO, nämlich die Frage, ob aufgrund der Umstände, die dort im Gericht bekannt waren, das Gericht davon ausgehen konnte, dass es Speicherung von diesen Liedtexten gegeben hat. Und da findet man dann in sehr, sehr komplizierten Worten, und da hat das Gericht sich sehr, sehr große Mühe gegeben, auch die technischen Funktionsweise des Sprachmodells ChatGPT zu verstehen. In sehr komplizierten Worten ist dann ab Rand Nummer 168 sagt man eigentlich Folgendes, dass man sich das gar nicht anders erklären kann, dass da ganze Brocken aus von Liedtexten in den Ergebnissen auftauchen, als damit, dass sie auch als Trainingsdatensatz abgespeichert sind bei OpenAI. Das ist quasi ein Indizienbeweis, der dort erfolgreich geführt worden ist von der GEMA. Sehr, sehr gut und ausführlich, gut nachvollziehbar durchs Gericht begründet, warum sie meinen, diesen Schluss ziehen zu können. Und das, was ich persönlich am spannendsten finde eigentlich an dieser Entscheidung, ist das Wolkige, mit dem die, also OpenAI ist nicht damit rausgerückt, woher sie eigentlich Trainingsdaten beziehen, die dann atemlos durch die Nacht ausspucken. Das haben wir dann, glaube ich, schon in der letzten Folge, weil es schon aus der Pressemeldung hervorging, das ist also hinter so ganz wolkigen technischen Begriffen alles verborgen geblieben. Sie sind nicht herausgerückt mit der Sprache. Es gibt kein Discovery in Deutschland. Da haben wir jetzt auch das letzte Mal schon darüber gesprochen. In Amerika ist das anders. Da hat sich dann als sie sich quasi nackig machen mussten, dort die dortigen Sprachmodellbetreiber, mussten sie zugestehen, dass sie in großem Umfang einfach Texte geraubt hatten. Und ja, jedenfalls auszuschließen, dass auch hier in doch atemberaubendem Umfang geraubt worden ist bei OpenAI, kann man keineswegs, denn sie sagen gar nicht, wo sie eigentlich ihr Trainingsmaterial her haben. Dies nur als ein Nachtrag, der mir wichtig erscheint, noch zu diesem Urteil. Vielleicht noch ein ganz kurzer Wort. Es gibt in UK, in Großbritannien, einen Fall, der auch kürzlich entschieden worden ist. Das ist Getty gegen Stability gewesen. Da wurde überall behauptet, die hätten es anders entschieden als das Landgericht München I. Das ist aber nicht richtig. Das ist ein Fall, wenn man den einmal liest, Getty gegen Stability, da ist der Fall ist an dieser Stelle, nämlich bei der Frage Urheberrechtsverletzung durch Verwendung von Getty-Bildern, Fotos zu Trainingszwecken. Das ist daran gescheitert, dass dort gar nicht in Großbritannien oder im UK trainiert worden ist, sondern außerhalb des UKs, das ist an der Zuständigkeit des Gerichts fehlte, über mögliche Urheberrechtsverletzungen bei der Verwendung von Getty-Fotos als Trainingsdaten zu entscheiden. Das steht da so ausdrücklich drin in der Entscheidung, dass sie darüber nicht entscheiden können. Dann sind so ein paar andere Details, das ist dann vor allem Markenrecht gewesen, dann wird es ja sehr kompliziert, was sie dann tatsächlich noch gemeint haben, entscheiden zu können. Aber aus meiner Sicht spannende Thema, nämlich, also, ja, wo kriegen die eigentlich das ganze Zeug, wo haben die eigentlich das ganze Zeug hergekriegt, indem sie ihre Sprachmodelle trainiert haben, das ist gar nicht, darüber kann man gar nichts nachlesen in der Entscheidung weder, wie es passiert ist, noch was da das Gericht meint, die rechtlichen Maßstäbe sind, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Ja, ja. Jedenfalls scheinen sich die deutschen Richter sehr viel zuzutrauen. Also sie gehen ja offensichtlich davon aus, dass sie Kraft ihrer richterlichen Eignung in der Lage sind, rauszubekommen, ob diese Liedtexte tatsächlich nicht nur Teil der Trainingsdaten waren, sondern sich eben auch extrahieren lassen als Output. Also ob so eine Memorisierung vorgelegen hat. Und dann sagen sie, ja, das können wir, das sehen wir dann selbst. Mit dem Erfolg, dass OpenAI natürlich hinten raus, nachdem sie die Bescherung vorfanden, in Gestalt der richterlichen Entscheidung gesagt haben, ihr habt unser System gar nicht verstanden. Aber die Richter scheinen ganz zufrieden gewesen zu sein.
Wir bleiben auch da, wie bei anderem, am Ball. Immer wieder am Ball bleiben wir auch, wenn ja, das Gendern im weiteren Sinn die Gerichte beschäftigt. Ja, und da gibt es jetzt einen kleinen Fall aus Frankfurt.
So ist es. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat sich in einer Entscheidung vom 28.10. dieses Jahres mit der Frage befasst, ob man was tun kann gegen eine männliche Anredeform in Schreiben, in gerichtlichen Schreiben, wenn sie eine non-binäre Person betreffen. Vor dem Landgericht Frankfurt, das war die zweite Instanz, wendete sich eine non-binäre Person in einem wegen Beleidigung geführten Verfahren gegen gerichtliche Schreiben mit der Anrede, sehr geehrter Herr XY. Das wollte die non-binäre Person nicht akzeptieren, diese Anrede, und stellte einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß 23 EGGVG. Da geht es um den Rechtsweg gegen sogenannte Justizverwaltungsakte. Da steigen wir also ganz tief in das deutsche Prozessrecht ein, im 23 Absatz 1 EGGVG, das heißt Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz, steht drin über die Rechtmäßigkeit der Anordnung, Verfügung oder sonstigen Maßnahmen, die von Justizbehörden zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf den Gebieten des Prozessrechts getroffen werden, entscheidet auf Antrag die ordentlichen Gerichte, das ist in dem Fall das Oberlandesgericht, und das hat gesagt, nee, leider ist dieser Antrag auf Feststellung, dass diese Anrede, männliche Anredeform rechtswidrig war und dass man das Ganze gefälligst unterlassen sollte, unzulässig. Folgende Begründung des Oberlandesgerichts. Zum einen sagen sie, naja, da steckt ja gar keine Regelung drin. Da ging es ja lediglich sozusagen um Terminplanung, um Verfahrensgestaltungen. Und in dem Kontext sei die Anrede lediglich ein formeller Beginn und Ausdruck einer gängigen Höflichkeit, einer schriftlichen Kommunikation. Regelungsgehalt hätten demgegenüber ausschließlich inhaltlich die Schreiben als Ganzes, aber nicht die Anrede. Also deswegen, jedenfalls bei der Wahl der Anrede, sei keine Regelung da. Ob man das nachvollziehen kann, dass das höflich ist, eine non-binäre Person mit Herr anzureden, sei mal dahingestellt. Zudem legt das Oberlandesgericht noch nach und sagt, es ist nicht nur keine Regelung, sondern es ist auch keine Maßnahme einer Justizbehörde, die non-binäre Person im Verfahren so anzureden. Nämlich das Schreiben unter viele den Bereich der justizförmigen Verwaltungstätigkeit. Das sei also kein Justizverwaltungsakt, sondern gehöre sozusagen zur prozessualen Tätigkeit, also zur rechtsprechenden Tätigkeit hier des Landgerichts Frankfurt. Das sei zwar nicht Rechtsprechung im engeren Sinne, wohl aber unter viele ist der richterlichen Tätigkeit, die in richterlicher Unabhängigkeit ausgeübt werde. Also wie das Gericht jetzt verfahrensbeteiligte Personen anspricht, unterliege der richterlichen Unabhängigkeit. Deswegen insgesamt also der Antrag unzulässig und erfolglos. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, fiel mir zweierlei auf. Erstens, mir scheint ja das Problem eher lösbar zu sein. So würde ich mal vorsichtig sagen. Wenn eine non-binäre Person in einem Verfahren drin ist und dem Gericht mitteilt, wie die Person gerne angesprochen werden möchte, ist es, glaube ich, kein Hexenwerk, dieser Bitte zu folgen. Jedenfalls dann nicht, wenn es um Höflichkeitsfragen geht. Und zweitens, dass jetzt tatsächlich die Wahl der Anrede in einem verfahrensleitenden Schreiben der richterlichen Unabhängigkeit unterliegen soll. Ach du meine Güte, da habe ich doch eher den Eindruck, da verschanzt sich eine Justizstelle hinter dem offensichtlich als Privileg verstandenen Unabhängigkeitspostulat, anstatt schlicht und ergreifend sich zu überlegen, ob man der non-binären Person nicht auf machbare Art und Weise entgegenkommen könnte. Stattdessen wird also hier 23 IGGVG mehr oder weniger überzeugend ausgelegt und sehr, sehr viel Hirnschmalz in eine Entscheidung reingepackt, die, dem würde ich folgen, letztlich eher Höflichkeitsfragen betrifft.
Ich habe mich gefragt, wie der Senat entschieden hätte, wenn die Anrede "Du Idiot" gewesen wäre. Also nach der Logik der Entscheidungsgründe hätte es dann eigentlich auch sagen müssen, das ist Anrede. Ja. Das mag zwar unhöflich sein, ja, aber es ist Anrede und unterliegt deshalb der richterlichen Unabhängigkeit. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, die Begründung.
Ja. Und dieser Entscheidung des Gerichts, wie spreche ich den Betroffenen an, den Regelungscharakter abzusprechen, das geht ja spätestens dann nicht, wenn es problematisiert wird. Mhm. Ja, also wenn eine Person sagt, übrigens, diese Anrede schätze ich nicht oder die verletzt mich oder die finde ich blöd, dann natürlich entscheidet dann der Urheber des Schreibens, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich da jetzt drauf ein oder gehe ich nicht drauf ein? Und jetzt zu behaupten, da stecke gar keine Entscheidung dahinter, sondern entscheidend sei nur, was im gerichtlichen Schreiben dann hinterher stünde, also die terminerische Terminplanung oder die Terminverlegung oder was auch immer, das scheint mir auch relativ dürftig zu sein.
Man muss ja auch bei der Prüfung der Zulässigkeit immer die Begründetheit unterstellen, sonst läuft man irre. Das heißt, man muss immer die Frage stellen, also mal unterstellt, der hat mit seinem Ansehenden Recht, ist die Klage zulässig. Das darf man nicht gleich mitdenken, dass das nur um Höflichkeit geht und deswegen. So, und deswegen ist das auch, also deswegen noch einmal, bei "Du Idiot" würde nach der Logik dann ja vor allen Dingen eine Rechtsschutzlücke entstehen. Dann sind wir im 19 Absatz 4 Grundgesetz, weil das Gericht kann ja hier nicht mit dieser Begründung, die Sie sagen, Unabhängigkeit der Gerichte, wir sind unantastbar, können Sie ja gar nicht mehr begründen, also Sie können begründen, warum Sie in diesem Verfahren 23 GVG nicht zuständig sind, aber Sie können gar nicht beantworten, wo denn eine andere Instanz ist, die überprüfen kann, ob diese Anrede rechtmäßig ist.
Und diese Zielrichtung hat der 23 GVG ja gerade, Rechtslücken zu schließen. Ja, man ist ja schon gerade mit Blick auf 19.4 Grundgesetz sehr weit gegangen, indem man gesagt hat, wir wollen auch Justizverwaltungsakte einem Rechtsweg unterstellen und sozusagen es rund machen. Und jetzt springt das OLG wieder aus der Logik raus und kreiert Lücken im Rechtsschutz, die, ich sag's nochmal, überhaupt nicht notwendig wären. Ja, wenn sich alle zusammenreißen und vernünftig miteinander umgehen, glaube ich, kann man das tatsächlich in den Griff kriegen, das Thema.
Hast du schon mal einen Brief bekommen, wo "sehr geehrte Frau Brinks" dran steht, die an dich gerichtet ist?
Ja, das habe ich tatsächlich schon bekommen. Und Anreden spielen eine Rolle. Ich erinnere mich an einen Fall, ich glaube, ich hatte im Podcast auch schon mal erwähnt, wo ein Adliger vom Bodensee gerne mit dem Landesdatenschutzbeauftragten in Kontakt treten wollte und sehr erzürnt war, als ich zurückschrieb, sehr geehrter Herr, so wie noch. Er wollte nämlich mit Graf Kucks angeredet werden und das war nicht mein Begehr, das zu tun. Ich muss natürlich, wenn ich als öffentliche Stelle mich an Bürger wende, natürlich auch erstens Höflichkeiten wahren, aber ich hatte noch dunkel in Erinnerung, dass Adelstitel nach der Weimarer Reichsverfassung abgeschafft wurden und hier auf Anreden wie Herr Baron oder Durchlauchtest bestehen, fand ich erstens lächerlich und zweitens unangemessen und deswegen habe ich ihn dann nochmal beschieden im Sinne von "sehr geehrter Herr, entweder Sie kriegen die Informationen auf diesem Wege oder gar nicht." Das war meine Berührung sozusagen mit Anredeproblematiken, aber ich lese daraus, dass man da wirklich sensibel sein muss.
Ja. Manchmal gibt es ja Namen, die muss man erstmal googeln, um sicher zu sein, dass es die richtige Anrede ist. Gut, weg von diesen praktischen Fragen des täglichen Lebens. Und dann jetzt endlich in den Datenschutz mit einem Bußgeld aus Hamburg, das dir aufgefallen ist.
So ist es. Die Hamburger Kollegen haben einen Zwischenbericht gemacht, was sie im Jahre 2025 schon so alles eingenommen haben an Bußgeldern nach Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung. Insgesamt doch eine ganz stolze Summe, 775.000 Euro haben sie eingesammelt. Andererseits, wir reden häufiger über Millionen oder Milliarden Bußgelder, scheint also auch sozusagen mit Augenmaß vorzugehen, der liebe Hamburger Kollege. Das Bußgeld, das mir besonders interessant erschien, war eins gegen ein Finanzinstitut in Höhe von 492.000 Euro, also knapp eine halbe Million, wegen Verstoß gegen Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung. Mit dieser Norm hatten wir es schon mehrfach und das ist eine Schlüsselnorm, die uns in den nächsten Jahren immer wieder intensiv begleiten wird. Da wird es auch garantiert mehr Rechtsprechung und mehr Behördenentscheidungen zum Thema geben. Es geht um die automatisierte Einzelentscheidung und um das Profiling. Eine Vorschrift, die sozusagen den Human in the Loop fordert. Die sagt also, wir wollen keine rechtlich relevanten oder sonstiger Weise beeinträchtigenden Entscheidungen alleine auf einen Automatismus stützen, sondern wir wollen, dass letztlich Menschen drüber schauen, zum Beispiel über die Ergebnisse, die KI ausspuckt. Hier ging es gar nicht um KI, sondern hier ging es um automatisierte Bonitätsprüfungen. Und im Rahmen von Kreditkartenanträgen wurden nach Feststellung der Hamburger Aufsichtsbehörde mehrere Kundinnen und Kunden abgelehnt, und zwar auf Basis von offensichtlich automatisierten Entscheidungen. Das heißt, der Algorithmus, der da ohne menschliches Eingreifen entschieden hat, nee, die kriegen die Kreditkarte nicht, hat offensichtlich auch noch nicht mal besonders gut funktioniert. Daraufhin haben sich die betroffenen Kundinnen und Kunden an das Finanzinstitut gewendet und haben gesagt, was soll das denn? Begründe mal, warum du uns abgelehnt hast. Und darauf hat das Finanzinstitut nicht umfassend reagiert, hat insbesondere den, wie der Hamburger Kollege feststellt, zusätzlichen Informationspflichten des Artikel 22 nicht genügt, wenn man es mit so einer durchaus problematischen, weil wenig transparenten, automatisierten Entscheidungen zu tun hat, bestehen bei Artikel 22 zusätzliche Informationspflichten, die also noch weitergehen als die normalen Auskunftsrechte nach Artikel 15. Insbesondere stünde den Antragstellern, den Betroffenen, ein Anspruch zu, dass die Verantwortlichen aussagekräftige Informationen über die in der Technik involvierte Logik herausgeben würden. Und das hat das Institut nicht gemacht. Also, daraus schließen wir. Erstens, die Aufsichtsbehörden haben den 22 im Blick. Das wird uns also mit Sicherheit in Sachen KI, die ja für automatisierte Entscheidungen prädestiniert ist, noch häufiger begegnen. Zweitens, wer automatisiert entscheiden möchte oder zumindest vorentscheiden möchte, hat zusätzliche Informationspflichten, muss also erklären, wie der Automatismus funktioniert. Und drittens, auch das hat sich hier wieder gezeigt, dass eine Kooperation und das Finanzinstitut hat dann letztlich mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz Hamburg kooperiert, wirkt senkend, Bußgeld senkend. Insofern sind sie mit der halben Million ganz gut davon gekommen. Thomas Fuchs, unser lieber Kollege, hat festgestellt, dass insbesondere bei Strukturen, die für die Betroffenen undurchsichtig sind, und da erwähnt er den Adresshandel und komplexe Entscheidungsalgorithmen, Klammer auf, auch KI, wäre es Aufgabe des Verantwortlichen, die tragenden Gründe der Entscheidung verständlich erklären zu können. Und wenn er das nicht kann, hat er ein Problem und am Ende kommt dann ein Bußgeld raus.
Genau, was nicht hervorgeht aus der Pressemitteilung, ist, ob die Voraussetzungen vom 22 eingehalten worden sind. Also ob das eine erlaubte automatisierte Einzelfallentscheidung war. Ich finde, es klingt eher danach, dass das jedenfalls nicht das Problem war.
Aber einfach nur der einfachere Punkt
für die Aufsichtsbehörden. Aber das ist dann ja auch ein relativ einfacher Punkt, ja, böse gesprochen low-hanging fruit. Ja. Wenn die Bank nicht bereit ist oder fähig ist, dann den Kredit beantragt haben, zu erklären, woran es denn eigentlich gescheitert ist mit dem Kredit. Ja. Wo doch die Bonität, so jedenfalls der mitgeteilte Sachverhalt, gut war und es eigentlich daran nicht liegen konnte. Ja, das klingt dann erstmal nach einem ziemlich klaren Fall von Datenschutzverstoß.
Ja, ist übrigens aus Sicht einer Aufsichtsbehörde eine gute Strategie, jedenfalls eine effiziente Strategie. Wenn man so vor so einem Konglomerat von auch Rechtsfragen steht, ist die KI ordentlich eingesetzt worden, beziehungsweise hier ist die automatisierte Entscheidung gut programmiert gewesen sozusagen, bis hin zur Frage, wie ist denn das am Ende begründet worden, dann schnappt man sich, low-hanging fruit nennst du das, den einfachsten Zipfel, wo man sagen kann, also die Auskunft habt ihr zu spät gegeben oder jedenfalls nicht umfangreich genug, das ist nicht klar geworden, wie da die involvierte Logik aussieht. Und dann hangelt man sich durch. Das funktioniert jedenfalls dann, wenn der Verantwortliche kooperationsbereit ist, was hier der Fall ist. Das heißt, ich bin mir sicher, dass die Hamburger Kollegen auch über den Algorithmus selbst mit dem Finanzinstitut geredet haben. Das spielt dann nachher allerdings bei der vom Institut akzeptierten Bußgeldentscheidung offensichtlich keine Rolle mehr.
Da spricht der ehemalige Landesdatenschützer von Baden-Württemberg.
Ja, man muss ja auch sparsam mit dem Haushaltsmittel umgehen.
Das ist zwar mittlerweile so lange her, dass manche unserer Hörerinnen und Hörer das nicht mehr wissen werden. Aber
ich kann mich noch erinnern.
Sei mal an dieser Stelle daran erinnern.
Das gilt übrigens auch für den nächsten Fall. Nico, wunderbare Überleitung, Proctoring.
Da denke ich immer, das ist was, wo man zum Arzt muss.
Es ist auch total unangenehm, ehrlich gesagt. Wobei ich zugeben muss, dass ich, wir schweifen ab. Proctoring war ein Thema, das uns in der Corona-Zeit begegnet ist, als nämlich die Hochschulen nicht mehr in der Lage waren, ihren Lehrbetrieb und ihren Prüfbetrieb ordentlich aufrechtzuerhalten, weil die Studentinnen und Studenten schlicht und ergreifend nicht mehr zusammenkommen konnten, um die Lehre zu genießen, beziehungsweise um Prüfungen abzulegen. Und deswegen hat man, wir erinnern uns noch dunkel, alle ins Homeoffice geschickt, alle nach Hause geschickt. Und da stellt sich natürlich bei Prüfungen die Problematik, wie stelle ich sicher, dass die Studentinnen und Studenten zu Hause bei der Prüfung nicht fuschen. Ja? Und da hat man ziemliche Verrenkungen damals gemacht in der Corona-Zeit. Ich erinnere mich noch sehr gut an die intensiven Auseinandersetzungen mit den Hochschulen in Baden-Württemberg damals. Und dann verfällt man auf technische Lösungen. Und das ist das sogenannte Proctoring, nämlich die Möglichkeit, die Prüflinge von ihrem eigenen Laptop überwachen zu lassen während der Prüfung. Der Laptop hat eine Kamera und da kann man super, auf den Laptop kann man tolle Software aufspielen, die also einmal durchforstet, was der Prüfling so alles macht, ob er möglicherweise verbotene Hilfsmittel aufruft. Diese Prüfungssituationen wurden also so gut wie möglich, Klammer auf, so schrecklich wie tatsächlich durchgeführt, abgehalten, indem dann zum Beispiel der Prüfling erstmal sich in eine 360-Grad-Wende begeben musste. Mit dem Laptop in der Hand musste er erstmal demonstrieren, dass er in seiner Kemenate zu Hause alleine sitzt und keinen Influencer daneben sich hat. Und es mussten Fotos gemacht werden, jedenfalls hier bei dem Programm, um das es ging. Das war die Universität Erfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Musste erstmal ein Bild der Studentinnen und Studenten selbst hochgeladen werden, damit dann geprüft werden konnte mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware, ob der vom Laptop sitzt, auch derjenige ist, der geprüft werden soll. Also man sieht, Konflikt ist klar. Auf der einen Seite, die Hochschule möchte gerne und muss auch übrigens aus Fairnessgründen den anderen Prüflingen gegenüber sicherstellen, dass der zu prüfende Student, der identisch ist mit demjenigen, der nachher auch die Prüfung ablegt. Und man muss gucken, dass man irgendwie gleichmäßige Prüfungsbedingungen schafft. Sonst wird das Ergebnis unfair. Also es ist nicht so, dass die Hochschulen jetzt alle Big Brother-Attitüden hätten, sondern das war schon ein Problem sozusagen. Die Frage ist, wie hat man es gelöst? Man hat es gelöst mit amerikanischer Software, diese Proctoring-Software, die eine Digitalaufsicht mit sich bringen sollte, die in der Sache sehr problematisch war. Sie griff zum Beispiel, man musste erstmal die Software auf den eigenen Laptop laden. Das griff natürlich ganz intensiv auch ins eigene informationstechnische System ein. Dann war da noch KI drin, angeblich KI. Also wenn der Prüfling zu häufig bei der Prüfung nach links oben schaute, um intensiv nachzudenken, dann hat das die Software schon mal ganz gerne als Betrugsversuch gewertet. Jedenfalls, wenn man zu häufig nach links oben geschaut hat. Wenn man nach rechts unten geschaut hat, das war irgendwie okay. Das heißt, auch da war die involvierte Logik nicht ganz schlüssig. Unterm Strich, worum ging es dann in der Sache? Es ging darum, dass eine Studentin, eine Lehramtsstudentin, sich gegen diese den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware gewehrt hat und sagte, die Prüfung war wirklich ein Horror für mich. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich, wenn ich mich falsch bewege, dass das als Betrugsversuch gewertet wird. Ich hatte Angst, aus dem Fenster zu gucken, weil dann möglicherweise die Software mich rausgeworfen hätte. Und hat sich dann in einem entsprechenden Prozess nachher mit einer Schadensersatzforderung, Artikel 82, gegen die Hochschule Erfurt gewendet, hat damit zunächst mal in erster Instanz verloren. und hat dann in zweiter Instanz, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier in Berlin, tatsächlich gewonnen. Das Oberlandesgericht Thüringen hat in der Entscheidung vom 17.11.25 gesagt, jo, das war rechtswidrig, liebe Hochschulen, was ihr damals gemacht habt. Erstens mal war es ein Verstoß gegen Artikel 9, der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware. Und insbesondere konntet ihr euch nicht auf die Einwilligung der Studentin berufen, die damals abgegeben wurde im Laufe des Prüfverfahrens, sich diesem Proctoring zu unterwerfen. Nämlich, die hatte ja gar keine Ausweichmöglichkeit, das war nicht freiwillig. Artikel 4 Nummer 11, Einwilligung, die nicht freiwillig ist, ist unwirksam und damit war das Verfahren rechtswidrig. Sie haben allerdings, muss man dazu sagen, den Schaden der Studentin, den sie offensichtlich ganz plausibel darstellen konnte vor Gericht, als nicht so gravierend gewertet, haben gesagt, naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, dass du da softwaremäßig überwacht wurdest. 200 Euro haben sie springen lassen. Immerhin ist es aber, und das betont auch der David Werdermann, das ist der Rechtsanwalt, der für die GFF dort aufgetreten ist im Verfahren. Immerhin, das ist ein Einstieg in mögliche Anti-Proctoring-Verfahren vor anderen Hochschulen, dass festgestellt wurde, dass der Einsatz von die Verarbeitung von biometrischen Daten im Rahmen des Proctorings rechtswidrig war. Insofern, interessanter Fall und wie ich finde, wichtig, dass das vor Gericht kommt. Hintergrund noch für diejenigen, die es wissen wollen oder sich näher dafür interessieren, der LFD Baden-Württemberg, also meine Wenigkeit, hat sich damals sehr intensiv eingesetzt gegen das Proctoring und jetzt in dem Verfahren wurde auch ein Gutachten eines früheren Mitarbeiters, Mike Kuketz, in der IT-Szene sehr, sehr gut bekannt, verwertet, der nochmal sehr genau dargestellt hat, was bei der Installation des Spyware passiert, dass dann also tatsächlich die Integrität des Laptops unterminiert wird. Darauf ging das OLG jetzt nicht besonders ein, das war ihnen wohl zu technisch, aber im Ergebnis haben sie jedenfalls die Rechtswidrigkeit des Einsatzes der Software bejaht.
Was wäre denn die Alternative gewesen?
Die Alternativen haben viele Hochschulen ja während der Corona-Zeit angeboten, dann halt mit hohen Hygienemaßnahmen auf Abstand gesetzte Prüflinge in gut durchlüfteten Räumen. Viel Vergnügen. Das Problem war, man muss sich einfach die Zeit nochmal reinversetzen, zurückversetzen. Viele Studierende hatten ja schon, auch nachvollziehbar grundsätzlich, Ängste, zum Prüfungsort zu gelangen. Ja, dann müssen sie mit Bus und Bahn dorthin fahren. Schwierig. War ein Infektionsrisiko. Und deswegen haben viele gesagt, da bleibe ich doch lieber zu Hause und lass diese Prüfung, dieses Proctoring über mich ergehen. Manche sind aber dann eben auch nach der erlebten, überwachten Prüfung sehr stark ins Grübeln gekommen. Es gab eine Reihe von Beschwerden, auch beim Landesbeauftragten in Baden-Württemberg, dass also viele gesagt haben, also das hat mich eigentlich aus der Prüfung rausgeschmissen, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich werde hier auf Schritt und Tritt überprüft, was auch stimmte. Es wird durch die Proctoring-Software jeder Tastenschlag am eigenen Laptop mitprotokolliert. Und das ist eine totale Überwachung, die da stattfindet. Mhm. Ja.
Es war wohl, wie mir jetzt gerade ins Auge sticht, das war der Fall spielt zwar in Erfurt, aber es war wohl die Fernuniversität Hahn.
Nee, Mann, das sind verschiedene Fälle.
Das sind verschiedene Fälle.
Ja. Die GFF hat versucht, mehrere Sachen aufzugreifen. Ja. Und das wird jetzt auch, wenn ich es richtig weiß, an mehreren Gerichten noch verhandelt. Mhm. Thüringen sind wohl die ersten, das Oberlandesgericht, das erste Obergericht, das sich dazu äußert. Und das könnte ja ein Pfad sein, der da gelegt wurde.
Wie ist es an der Fernuni? Kann man da auch sagen, du kannst ja auch,
dann muss die Universität. Die kennen das Problem schon besser, von früher sozusagen. Ja. Das heißt, die Fernunis hatten schon immer ein eigenes Prüfsystem. Die haben, wenn ich es richtig weiß, schon immer angeboten, ihr könnt zur Prüfung zu uns kommen. Das ist das einzige Mal, dass ihr kommen müsst, sozusagen.
Aber das ist auch nicht, weil die halt, das ist ja, also bevor es solche Möglichkeiten Software gab, war das ja sonst gar nicht denkbar, dass dafür faire Prüfungsbedingungen zu sorgen.
So ist es, aber die Fernuni hatte also auch schon Alternativen entwickelt, nämlich dann verschiedene Standorte in Deutschland, wo man also näher anreisen konnte. Man musste nicht nach Hagen fahren, man konnte auch nach Berlin oder nach Hamburg fahren und dort die Prüfung ablegen in sozusagen angemieteten Räumlichkeiten. Ja, das ist schon ein wichtiger Gesichtspunkt. Die sind ja relevant, die Prüfungen. Ja? Die sollen ja auch fair sein, die sollen ehrlich sein. Und die sollen vergleichbar mit den Prüfungsleistungen anderer sein. Deswegen muss das schon ordentlich gemacht werden. In Corona war es halt wirklich eine schwierige Situation. Deswegen nochmal nicht falsch verstehen, die Hochschulen hatten ein echtes Problem. Ja, man hat inzwischen besser reagiert, glaube ich, auch im Kontext übrigens der KI-Problematik. indem man sagt, lasst uns einfach Prüfungen neu denken. Ja, lasst uns mal in Richtung auf sogenannte Open-Book-Klausuren marschieren, sodass wir gar nicht mehr reglementieren, was ihr an Hilfsmitteln haben dürft, sondern nutzt, was ihr wollt. Ja, das Entscheidende ist, dass ihr in der gesetzten Zeit mit welchem Hilfsmittel auch immer ein ordentliches Ergebnis hinbekommt. Und wir prüfen gar nicht, ob ihr jetzt einen Kommentar, einen zulässigen Kommentar nutzt oder irgendwas anderes, sondern das interessiert euch uns nicht. Wir wollen wissen, ob ihr fit genug seid, in der gegebenen Zeit, mit welchen Mitteln auch immer, inklusive eures eigenen Gripses und eurer Organisationsfähigkeit, ein bestimmtes gutes Ergebnis zu erreichen. Also man kann auch an den Prüfungsbedingungen ein bisschen schrauben.
Aber ja, da sollten wir uns doch ein bisschen zurückhalten als Datenschützer, da mitreden zu wollen, ob das doch eigentlich auch das Gleiche ist, wenn man mit Open Book machen kann.
Ich stelle ja noch fest, dass es Hochschulen gibt, die das anbieten. Und dadurch scheint es ja nicht vollkommen absurd zu sein. Außerdem, Nico, du weißt doch, Datenschutz ist eine Querschnittsmaterie. Datenschützer wissen alles und können alles.
Wie ist denn, was würdest du denn sagen, wenn, also jetzt, das war in Corona-Zeit, da waren die Viren irgendwie im Hörsaal, wo man aber auch die Klausur hätte schreiben können mit Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Und da war die Möglichkeit, mit diesem Proktor-Dings da das von zu Hause aus zu machen. Wenn jetzt jemand gesagt hat, ich will es lieber von zu Hause aus machen, war es freiwillig?
Naja, in der Konstellation, wo es offensichtlich Nachteile, gesundheitliche Risiken gab, die Alternative anzunehmen, war das schwierig. Da kann man aus meiner Sicht jedenfalls ganz gut argumentieren, muss wahrscheinlich differenzieren, jedenfalls für jemanden, der zum Beispiel einer Risikogruppe angehört und der sich um Gottes Willen nicht anstecken darf, dass der sagt, die Alternative, in den Hörsaal zu kommen und dort mit Sicherheitsabstand zu schreiben, das ist keine echte Alternative für mich, das mache ich nicht. Und dann kann das die Freiwilligkeit in Frage stellen, sage ich mal vorsichtig. Muss man jedenfalls da einbeziehen, ist ja nicht ausgeschlossen. Es gibt natürlich, gibt auch immer wieder Entscheidungen, die alternativlos sind sozusagen, wo trotzdem die Freiwilligkeit nicht in Frage gestellt wird. Aber da hilft uns der 26.2 zum Beispiel BDSG ganz gut aus dem Beschäftigtendatenschutz. Dann muss ich halt gucken, wie laufen denn die Interessen. Ja, sind das gleichlaufende Interesse zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten und hier zwischen Hochschule und Studierenden? Und das würde ich bejahen. Die Studierenden haben genauso ein Interesse an der Fairness der Prüfung wie die Hochschule auch. Das ist also eine Gleichläufigkeit. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, ob bei der Tiefe des Eingriffs, des überwachenden Eingriffs, der hier vorgenommen wurde, ob da nicht möglicherweise unverhältnismäßig vorgegangen wurde. Also spannend auch und rechtlich nicht eindeutig.
Ich habe eigentlich sogar zwei alternative Handlungsmöglichkeiten gegeben. Eine mögliche Handlungsmöglichkeit, wenn man also weder jetzt irgendwie sich dieser Überwachungssoftware da aussetzen will, noch dem Gesundheitsrisiko aussetzen will, dann kann man ja auch gar nicht zur Prüfung gehen.
Ja.
Und das ist ja eine denkbare Option. Also ist es nicht ein bisschen viel, würde ich fragen, zu sagen, also für Freiwilligkeit zu verlangen, dass einem, also in keinerlei Nachteile in irgendeiner Hinsicht entstehen, wenn man Nein sagt. Das finde ich ein bisschen weitgehend, weil das so ist. So funktioniert das Leben ja nicht.
Stimmt, kann man so sehen. Also ich glaube nicht, dass es dem Studenten zumutbar ist, zu sagen, dann leg die Prüfung halt nicht ab. Oder warte noch, bis Corona rum ist. Wussten wir damals nicht, ob das ein halbes Jahr dauert oder fünf. Würde ich sagen, ist keine zumutbare Alternative. Es sind genau die Themen, Nico, die wir diskutieren, auch bei den Pay-or-Okay-Modellen. Ja, ist es dann wirklich eine Alternative zu sagen, dann zahlst du halt 3,99 und dafür tracken wir dich nicht mehr. Das wird immer Nachteile, Vor- und Nachteile haben in der Person des Betroffenen. Und dann müssen kluge, gesalbte Stellen wie Aufsichtsbehörden oder Gerichte entscheiden, ob das jetzt noch freiwillig ist oder nicht. Da würde ich sagen, ist ein gewisser Entscheidungsspielraum.
Also gerade diejenigen, die, sagen wir mal, sehr streng sind im Datenschutz, sind ja einerseits sind dann ja auch eigentlich immer die, die dann wiederum sagen, also meine Daten gehören mir und ich will entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Aber dann wollen sie eben doch nicht die Folgen davon tragen.
Da gibt es auch widersprüchliches Verhalten, das ist so. Aber das gestehen wir ja Grundrechtsträgern in anderen Bereichen auch zu. Ja. Ich kann noch auf eine Demo gehen, auch wenn ich gar nicht der Meinung bin, die da propagiert wird. Oder kann mich dann nachher davon distanzieren oder das blöd finden. Der Grundrechtsträger ist halt schillernd häufig, ja, und auch in sich widersprüchlich. Das Standardargument im Datenschutz heißt, die Daten, die du da lieber Betroffener gerade beschützen willst, die hast du selbst vor 14 Tagen bei Facebook hochgeladen. Ja, man muss halt gucken. Ja, und man muss dann gucken, ob das nicht möglicherweise entweder gar keine Widersprüche sind, ja, weil die Daten halt für bestimmte Personen zugänglich waren und nicht für alle. Oder man muss auch immer damit rechnen, in Artikel 7, dass der Betroffene seine Meinung ändert. Das kann er. Er kann die Einwilligung widerrufen und zwar ohne jeden Grund. Er kann sie auch willkürlich widerrufen. Ja, aber ein Punkt, da sind wir uns sofort wieder einig, Nico, über die Frage, was der Einzelne mit seinen Daten machen will und was er nicht mit ihnen machen will, entscheidet jedenfalls nicht die Aufsichtsbehörde. Und das Thema haben wir viel zu häufig, dass die Aufsichtsbehörde sozusagen im wohlverstandenen Interesse des Einzelnen handelt oder glaubt zu wissen, was der will. Nein, sie soll ihn in seiner Entscheidung unterstützen und nicht ihre Entscheidung oder ihre Haltung an seine Stelle setzen. Aber klar, es ist ein schwieriges Unterfangen. Schauen wir auf
unser letztes Thema, ne? Genau. Nochmal Datenschutz, eine ganz kurze Entscheidung ist es nur.
Ja.
Ein BGH. Eine,
vielleicht sogar ein bisschen kryptische.
Ohrfeigenbeschluss, nicht zulässig. Ja, Sie hätten ja gar nicht begründen müssen. Nicht?
Ja.
Es ist eine Entscheidung über eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH. Die meisten Nichtzulassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Und die meisten zurückgewiesenen werden Nichtzulassungsbeschwerden werden auch gar nicht begründet. Jedenfalls entspricht das dem Standard. Und hier haben wir eine Nichtzulassungsbeschwerde mit einer kurzen Begründung, kurzen und knackigen Begründung. Da ging es um die Frage der Verantwortlichkeit oder prozessual der Passivlegitimation eines Mitarbeiters, der in Anspruch genommen wurde, als Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO für eine Datenverarbeitung. Und ja, da wurde dann die Nichtzulassungsbeschwerde wurde begründet mit grundsätzlicher Bedeutung. Das habe grundsätzliche Bedeutung, ob auch eine unterstellte Person, ob sie auch Verantwortliche sein könne, ein Arbeitnehmer, ein Mitarbeiter auch Verantwortliche sein könne. Und das beantwortet der BGH dann damit, das sei jetzt nun gar nicht klärungsbedürftig, also grundsätzliche Fragen führen nur dann zu einem Revisionsgrund über die Verfahrensordnung hinweg, wenn sie auch tatsächlich klärungsbedürftig sind. Sie sind dann nicht klärungsbedürftig, wenn sie bereits geklärt sind. Und da sagt der BGH, das ist doch alles sonnenklar, der Verantwortliche. Und dann kommt eine ganze Zitatkette. Der Mitarbeiter, der sei nicht verantwortlicher, ja, nach 4 Nummer 7,
ja,
DSGVO.
Dazu kann man sich,
haben die sich zu leicht gemacht?
Nö, ist halt sehr, sehr knackig kurz. Aber du hast schon erläutert, warum die sich kurz fassen. Sie beziehen sich auf zum einen auf Artikel 29 Datenschutzgrundverordnung. Da ist genau diese Unterscheidung drin, in dem nämlich im Artikel 29 vom Auftragsverarbeiter bzw. dem Verantwortlichen die Rede ist und diesen unterstellte Personen, da wird also differenziert. Und aus der Formulierung des 29 ergibt sich also, dass die unterstellten Personen nicht selbst verantwortlich sind oder nicht selbst verantwortlich sein müssen jedenfalls. Und der Europäische Gerichtshof hat sich damit auch schon auseinandergesetzt in verschiedenen Urteilen vom April 24 etwa und klar gemacht, dass derjenige, der tatsächlich sozusagen händisch die Datenverarbeitung als letztes Glied in der Kette dann durchführt, dass der keineswegs der Verantwortliche sein muss, jedenfalls dann, wenn er sich als Arbeitnehmer beim Verantwortlichen oder beim Auftragsverarbeiter verdingt hat. Das ist nicht überraschend. Du hast den Artikel 4 Nummer 7 mit der Legaldefinition des Verantwortlichen schon erwähnt. Verantwortlich ist, wer über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung bestimmt. Und das tut die unterstellte Person eben in der Regel nicht. Die Zwecke werden vom Verantwortlichen vorgegeben. Die sagt dem Beschäftigten, mach dies und das. Und macht das vor dem Hintergrund seines Geschäftsmodells. Und die unterstellte Person hat, außer dass sie ihren Arbeitsvertrag erfüllen will, da sozusagen keine zwecksetzende Beziehung zu der Verarbeitung. Und die Mittel der Datenverarbeitung, das kann mal sein, dass die unterstellte Person die selbst beherrscht. Aber in der Regel wird der Verantwortliche die vorgeben oder sozusagen den Arbeitnehmer damit ausstatten. Dann sind es also auch noch Mittel des Verantwortlichen. Und damit ist klar, der Verantwortliche ist der Verantwortliche und der Unterstellte ist kein Verantwortlicher. Es gibt eine Ausnahmesituation, die man immer im Blick haben muss, dass es durchaus sein kann, und das lohnt dann auch die Prüfung, dass sich Beschäftigte, also hier dann Arbeitnehmer, selbstständig machen bei der Datenverarbeitung. Der einfachste Fall ist, dass sie zugreifen die Daten also absaugen beim Arbeitgeber und dann für eigene Zwecke verwenden, sie ins Darknet runterladen oder sonst was damit tun. Das wäre ein sogenannter Mitarbeiterexzess. Er geht also aus seiner Rolle als nicht verantwortliche, unterstellte Person, die Dienstleistungen gegenüber dem Verantwortlichen erbringt, raus und sagt, ich setze jetzt eigene Zwecke, ich mache damit was Eigenes, ich verticke das Zeug. Und dann kann es sein, dass der Beschäftigte auch selbst verantwortlicher wird, dann schwingt er sich halt auf in eine andere Rolle. Die häufigsten Fälle bei den Aufsichtsbehörden, wo es zu einem solchen Mitarbeiterexzess kommt, sind leider, man höre und staune, sogenannte Neugierabfragen bei der Polizei oder bei anderen staatlichen Stellen, wo dann also Bedienstete, Polizisten, aus mehr oder weniger guten Gründen mal schauen, was sich über eine bestimmte Person in den Polizeidatenbanken findet. Sie setzen also einen eigenen Zweck, ihr eigenes Interesse an einer Person und ihrem strafrechtlichen oder polizeilichen Hintergrund wird dann nicht sozusagen zu dienstlichen Zwecken eingesetzt, sondern zu persönlichen. Die häufigsten, um das auch wieder ein bisschen zu entschärfen, die häufigsten Neugierabfragen der Polizisten sind menschlich verständlich. Man guckt nach, ob der neue Freund der eigenen geliebten Tochter möglicherweise einen polizeilichen oder kriminellen Hintergrund hat. Den Beschützerinstinkt verstehe ich, datenschutzrechtlich ist das natürlich nichts. Und deswegen fallen jedes Jahr eine ganze Reihe von Polizisten überall in Deutschland mit solchen Neugierabfragen auf. Das sind nicht die Schlauesten, muss man leider so deutlich sagen. Nämlich im Prinzip wissen die Polizistinnen und Polizisten inzwischen, dass ihre Abfragen aus den Datenbanken alle protokolliert werden. Ja? Und die werden zum Teil systematisch, zum Teil stichprobenartig kontrolliert, diese Abfragen. Und dann findet man halt Abfragen von einzelnen Polizisten, wo man sich fragt, was hast denn du mit dem Fall zu tun? Warum hast du da gefragt? Und dann kommt eben raus, na, das ist der neue Freund meiner Tochter. Und dann sind die Polizeibehörden fair genug und rechtsstaatlich genug, diese Exzessfälle dann auch beim Landesbeauftragten anzuzeigen und zu sagen, das geht so nicht. Ja. Und dann kriegen die Leutchen dann ein Bußgeld zwischen 250 und 1500 Euro, damit sie lernen, das war keine gute Idee. Das ist ein Exzess, dann ist tatsächlich der Polizist der verantwortlich, aber das ist die große Ausnahme. Normalerweise sind die Arbeitnehmer eben keine Verantwortlichen.
Dann haben wir ja schöne viele Themen heute gehabt, nicht? Von Helene Fischer Reloaded bis zu den neugierigen Polizisten, die ihre Töchter vor Schurken bewahren wollen,
yes, yes,
und deswegen exzessiv werden. Und dazwischen die Frage, ob man sehr geehrter Herr sagen darf und dann du Idiot nicht. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und freuen uns, wenn ihr und sie auch das nächste Mal wieder dabei seid.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.